Verehrte liebe Schwestern und Brüder, heute soll ein Bibelwort zu uns reden. Es wird eingeleitet: Ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt. Wenn ich Sie so ansehe, gehören Sie auch zu den Menschen, die der Gerechtigkeit nachjagen. Beginnt schon in kleinen Dingen. Wir leben so in einer Wohngemeinschaft. Und meine Frau und ich müssen uns dauernd am Riemen reißen, dass wir uns nicht aufregen. Der Küchenmüll gehört nicht ins Papier. Und die Gartenabfälle gehören nicht in den Rundmüll. Das sind die kleinen Dinge, aber die können einen erschüttern bis in die Tiefe. Da hat neulich einer gesagt, wir tragen alle vor uns her wie ein großes Plakat. Wenn alle Menschen so wären wie ich, dann wird es in der Welt anders aussehen. Wir wollen Vorbild sein. Und wenn wir mit Gott rechnen, dann wollen wir erst recht vor Gott gerecht dastehen. Ach, Herr, bring so weit, dass du nicht so viel an mir zu kritisieren hast. Und zu solchen Leuten hat der Prophet Jesaja ein Wort auszurichten gehabt. Ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, schaut an Abraham, den Fels, aus dem ihr gehauen seid. Leute, da hab doch ich etwas gemacht. Wie ein Bildhauer aus einem ungelenkten Felsblock ein Kunstwerk schafft. Wenn man mal die wunderbaren Statuen sieht von Michelangelo, den Mose, den David. Aus Carrara-Marmor gehauen, aus einem Stein, der Ecken und Kanten hatte und nachher ein wunderbares Kunstwerk. Ein Bild, das Jesaja im Auftrag seines Gottes gebraucht. Schaut doch mal auf Abraham, was ich aus dem gemacht habe. Ihr bemüht euch immer, dass ihr anständig seid, dass bei eurem Leben Positives herauskommt. Aber ihr lasst viel zu wenig mich an euch arbeiten. Liebe Schwestern und Brüder, ist das nicht auch unsere Christennot? Gut, wenn wir in schwierige Lagen kommen, da sagt Herr, hilf. Aber ist das unser Gebet am Morgen? Herr, wirke du an mir. Schlag die Ecke und Kante weg, die dir nicht gefällt. Mach aus mir ein Kunstwerk. Und so steht es bei Jesaja 51, hört mir zu. Ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht, schaut den Fels an, aus dem ihr gehauen seid. Soweit ist klar, dass Gott uns ins Bewusstsein rufen will. Achtet mal drauf, was ich aus Menschen gemacht habe. Und Gott fängt bei dem Abraham an, bei dem Nomaden, der ein Fremdling war, aber in den Augen Gottes ein Gesegneter. Ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Und wenn du auch auf die 100 Jahre zugehst und alt und vertrocknet bist, wenn du in dieser Welt nicht mehr viel zählst als alter Mensch, ich habe mit dir noch etwas vor. Ich will dir einen Erben, einen Sohn schenken. Und Abraham glaubte, und das zählte ihm der Herr zur Gerechtigkeit. Ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr seid doch Empfangende, wie der Abraham, der das gelten ließ, dass Gott aus ihm etwas machen wollte. Schaut an, Abraham, den Felsen, aus dem ihr gehauen seid, euren Stammvater. Aber jetzt geht's bei Jesaja 51 weiter. Und schaut auch Sarah an, von der ihr geboren seid, des Brunnens Schacht, aus dem ihr gegraben seid. Ich habe immer gedacht, der Prophet Jesaja denkt an eine Zisterne, die ganz unten noch Wasser hat, so ist bei der Sarah, die im Alter noch einen Sohn geboren hat. Schaut an, der Brunnen war nicht ganz vertrocknet, unten war noch ein bisschen Wasser. Aber jetzt bin ich vor 4 Wochen auf eine alte Geschichte gestoßen. Es ist ja das Vorrecht, wenn man alt wird, dass man manche Dinge entdeckt, die man übersehen hat. Dass nämlich ein Konrad Schick, der in Korntal ausgebildet worden war zum Mechaniker, später der gesegnete und befähigte Baumeister von Jerusalem wurde. Das ganze Viertel Mea Shearim ist von ihm gebaut, der Bahnhof von Jerusalem, die Bahnlinie nach Jaffa. Es gibt eigentlich nichts in Jerusalem, das nicht von Konrad Schick, diesem befähigten Mann, gebaut wurde. Im Jahr 1881 rannte zu ihm, dem Baumeister von Jerusalem, ein Araberjunge und sagte, ich habe etwas entdeckt. Da ist so ein Felsspalt und vielleicht geht es da noch tiefer hinein. Und der Schick hat nachgesehen, hat auch eine alte phönizische Inschrift gefunden. Es war der Anfang eines 550 Meter langen Kanals unter der Altstadt von Jerusalem gegraben, im Jahr 701 vor Christus, also schon länger her. Als Jerusalem von den Assyrern belagert war, hat der König Hiskia gesagt, die Gihon-Quelle, die früher uns mit Frischwasser versorgt hat, die ist außerhalb der Mauern. Jetzt müssen wir die Gihon-Quelle abdecken und das Wasser der Gihon-Quelle in die Stadt leiten, zu dem Teich Siloah. Wir wissen bis heute nicht, wie sie es geschafft haben. Es war Eile notwendig. Die Assyrer standen vor den Toren. Und deshalb ließ Hiskia von 2 Stellen aus graben, mit primitiven Mitteln, die man damals hatte, 701 vor Christus, dass die sich gefunden haben im Berg, 30 Meter unterm Tempelberg. Und nicht bloß gefunden haben, sondern in den Tunnel ein Gefälle hineingebracht haben, dass die Gihonquelle, die sprudelt so, das ist ein richtiger Sprudler. Ab und zu kommt da ein, schwäbisch gesagt, ein Sugar. Aber das Wasser, das dann aufgefangen wird, das Gefälle ist gerade so, dass das wunderbar mit gleichbleibender Geschwindigkeit abläuft in die Siloah-Quelle. Die in Jerusalem waren stolz über die Meisterleistung, was wir schaffen. Wir werden auch mit den Assyrern noch fertig werden. Wenn Sie mal Jesaja 22 aufschlagen, merken Sie, dass der Prophet Jesaja ganz genau das gekannt hat. Ihr rühmt euch, dass ihr das Wasser des oberen Teichs fasst und in den unteren Teich leitet, zwischen den Mauern. Und ihr achtet nicht auf Gott. Man kann auf die eigene Leistung unheimlich stolz sein. Wir sind ja zum Teil in einer Seniorenfreizeit. Als alter Mensch denkt man, ja, was ich geschafft habe, ist eigentlich erstaunlich, dass die, die hinter mir kommen, das nicht dauernd erwähnen. Gell? Also, ohne mich wäre doch in Württemberg gar nichts gelaufen. Die waren stolz in Jerusalem, so einen Tunnel bauen wir, solche Leute haben wir. Aber ihr rechnet nicht mehr mit Gott. Und da hinein in die Situation spricht der Jesaja von des Brunnens Schacht, diesen dunklen, engen, vergessenen Gang, der nicht bloß geradeswegs zum Siloah geht, sondern die Bauleute haben offenbar immer, wenn es härteres Gestein kam, sind ausgewichen. Bis heute, wenn man den Tunnel entlang geht, wenn sie eine gute Taschenlampe haben und sich nicht fürchten, dass sie dauernd 70 Zentimeter im Wasser stehen, das recht kühl ist, können sie auch versuchen, den Gang heute zu gehen. Manchmal bloß 45 Zentimeter breit und manchmal bloß 1,45 hoch. Sie können da durchkriechen. Dieser dunkle, gewundene Gang, ein Bild das damals in Jerusalem eindrücklich war. So ist die Sarah. Im Leben der Sarah gab es viel Gewundenes, verschlungene Pfade. Als junge Frau war sie geheiratet worden im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Und plötzlich bricht die ganze Sippe des Terach auf Richtung Haran, hunderte von Kilometern. Wir wissen nicht warum. Wird bei Josua 24 gesagt, ihr dientet den Götzen, die damals in zwei Strohländern waren, aber trotzdem war es vielleicht ein Drang in der Familie des Terach, wir wollen bei diesen Götzenanbetern nicht bleiben. Es muss doch noch was anderes geben. Sie haben sich gelöst. Und als sie schließlich in Haran ankamen, was denken Sie, wie die Sarah, die junge Frau, müde war? Da sagte Abraham, mein Gott hat mir befohlen, weiterzuziehen. Ja, wohin? Er will mir's zeigen. Und da brechen sie mit Lot auf, die kleine Gruppe, die sich von der schützenden Familie löst, in Richtung des Landes Kanaan. Dass die Sarah nicht gesagt hat, Abraham, du hast einen Vogel, du jagst einem Phantom nach, werd doch endlich mal nüchtern. Also in jeder rechten Ehe ist man als Mann glücklich, wenn die Frau einen auch langsam wieder auf den Boden bringt, gell? Die Sarah hätte sagen können, Entschuldigung, seit Jahren sprichst du davon, dass Gott mir ein Kind schenken will. Wo ist denn? Wo ist die Heimat? Gott habe dir gesagt, zieh in das Land, das ich dir die Länge und die Breite geben will. Wo denn? Zuerst waren sie in Bethel, dann in der Gegend von Sichem, dann in Beersheba, dann ging es mit einer Hungersnot nach Ägypten und dann wieder zurück nach Hebron und wieder zurück probieren sie in Bethel. Unstet und flüchtig, wie es eigentlich ein Verderbensschicksal, dem Kain angesagt war. Und der Abraham hat gesagt, mein Gott hat einen Plan mit mir. Dass die Sarah nicht gesagt hat, wie die Frau des Hiob, sage Gott ab. Lass doch das mit dem Gott. Das gab es auch in der Bibel, so einen Bericht. Es gab gleich auf den ersten Seiten der Bibel die Erzählung von der Eva, die hereingefallen ist auf die Frage des Versuchers, sollte Gott wirklich gesagt haben, vielleicht hast du es auch geträumt, möchtest du wirklich diesen Eingebungen folgen? Seht an, Sarah. Sarah zog mit ihm. Muss eine geheime Hochachtung gewesen sein, dass da eine Autorität war, die noch höher war als die Autorität ihres Mannes. Nebenbei gesagt, bei den christlichen Erziehern gab es einmal die Weisung, erziehen kann eigentlich nur der, dem die Kinder abspüren, dass er sich selbst täglich von Gott erziehen lässt. Das war der gleiche Gedanke, dass die Sarah spürte, mein Mann befiehlt nicht bloß, jetzt pack wieder das Zelt zusammen, es geht los. Mein Mann befiehlt nicht bloß, wenn da Besuch kommt, der Engel, eile Knete, backe Kuchen. Der behandelt mich nicht als Kuli, sondern er selbst möchte ein Diener der höchsten Autorität sein. In der Fremde. Wir ziehen die Länge und die Breite durch Regen und durch Sonnenbrand. So haben wir früher in den Fahrtenliedern gesungen. So ist der Sarah gegangen. Schaut an, Sarah, was wohl der durch den Kopf gegangen sein muss. Werden wir endlich einmal ein Plätzchen finden, wo ich zu Hause bin? Ja, die Sarah hat es gefunden. in der doppelten Höhle von Machpela bei Hebron. 2 auf 1 Meter. Ihr Grab. Es war der einzige Platz, wo sie zu Hause war. Haben wir uns denn in Gott getäuscht? Schaut an, Sarah. Gott hat diese Sarah zur Segensträgerin gemacht. Sie, die aussah wie ein Born, der nicht mehr quellen will, der hat Gott im Alter den Erben geschenkt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen beim Bibellesen geht, Matthäus anfangen, Lukas 3, wenn da die langen Geschlechtsregister kommen, ach, das überschlägt man, was soll das bringen? Weil Gott deutlich macht, dass hier an der entscheidenden Stelle eine Frau war. Im Hebräerbrief heißt, durch den Glauben empfing Sarah Kraft, trotz ihres Alters, den von Gott verheißenen Nachkommen zu gebären. Weil nicht bloß Abraham gedacht hat, Gott kann, sondern weil sie mit ihrem Mann gesagt, Gott kann. Ich bin gespannt, was mein Gott tun wird, auch in der Fremde. Fremde kann schlimm sein. Mein Pfarrkollege, aus Schlesien stammend, hat einmal gesagt, ach, wir sind und bleiben Fremde in Württemberg. Da konnte ich ihm bloß sagen, du ahnst nicht, was quer durch die Kirchengeschichte durch schlesische Flüchtlinge, schlesische Heimatvertriebe Segen gewirkt wurde. Ich denke an Simmersfeld im Schwarzwald. Da hat ein Schneidermeister, der aus Danzig stammte, immer im schwarzen Anzug und der schwarzen Bombe herumgelaufen, überhaupt nicht jugendgemäß, eine tolle Jugendarbeit aufgebaut. Er war Handwerksgeselle, Schneidergeselle und hat im Osten einen Christenmenschen gefunden und damit den Herrn Jesus. Und wo er hinkam, wollte er Menschen zu Jesus einladen. Im Alter hat sie ihn dann nach der Flucht 1945 von Danzig auf die Höhe des Schwarzwalds verschlagen. Heute hat das Gemeindehaus in Simmersfeld seinen Namen. Es ist, als ob Gott die Flüchtlinge segnen wollte. Johannes Busch hat einmal gesagt, unser Gott wohnt bei denen, die sich's nicht gemütlich machen. Und wenn sie schon Tage und Nächte unterwegs sind, hat unser Gott so viel Segnungen bereit, dass ich lieber mit Gott unterwegs sein will, als dass ich auf die Segnungen Gottes verzichten möchte. Wenn Sie in die Kirchengeschichte hineinsehen, wie oft waren es Flüchtlinge, der Spittler, der 50 Werke der Diakonie, der Weltmission, der Bibelverbreitung in Basel geschaffen hat für den ganzen südwestdeutschen Sprachraum, Flüchtlinge aus der Steiermark. Der Hofprediger Ulzberger, der die Christentumsgesellschaft ins Leben gerufen hat, Flüchtling aus Kärnten, um des Glaubens willen vertrieben. Es müsste mal die Geschichte geschrieben werden, wie Gott Fremdlinge segnet. Wie wir auch in unseren Dörfern und Städten durch viele Neubürger und Flüchtlinge, die nach 1945 zu uns kamen, über die wir uns geärgert haben, jetzt kommen die auch noch, wie Gott Segen gestiftet hat. Aber es waren nicht bloß die Pfade der Sarah etwas verschlungen, geografisch gesehen, sondern einiges auch in ihrem Leben. Wie kam sie eigentlich dazu, ihren Halbbruder zu heiraten? Der Abraham und die Sarah hatten den gleichen Vater, zwar die andere Mutter, später im Gesetz des Moses streng verboten worden. Inzucht geht nicht. War das nicht ein bisschen komisch? Habt ihr das nicht bloß deshalb gemacht, damit ihr nicht eine heidnische Frau heiraten müsst? Und lag's vielleicht nicht auch an der Sarah, an der glutäugigen, schönen Sarah, dass sowohl der Pharao in Ägypten als auch nachher der König Abimelech in Gera sie beinahe in den eigenen Harem rekrutieren wollte. War sie da ganz unschuldig? Hätte sie nicht spröder sein können? Man kann sich so seine Gedanken machen. Wie ist sie mit ihrer Magd Hagar umgegangen? Da würde heute die Hagar zum Amtsgericht gehen, zum Arbeitsgericht. So geht man nicht mit der Mitarbeiterin um. Und, Entschuldigung, in Ägypten hat der Abraham gesagt, du bist so schön, du stehst in Gefahr, dass sie dich in den Harem abtransportieren. Sag doch, du seist meine Schwester. Und sie hat's nachgeplappert. Notlüge. Warum denn? Warum denn? Nachher hat sie am Zelt gelauscht, als die Engel kamen, um dem Abraham zu sagen, dass demnächst Sodom und Gomorra untergehen wird und dass Abraham einen Sohn bekommen wird. Und Sarah lauschte an der Zeltwand und lachte. Hat einen richtigen Lachanfall bekommen. Das ist technisch unmöglich, biologisch. Was soll das? Und der Engel sagt, warum lacht Sarah? Dazu sagt, ich habe überhaupt nicht gelacht. Gell. Das war Sarah. Schaut an, Sarah, dass Gott mit so einer Frau noch etwas vorhat. Dass Gott solch einer Frau den Erben der Verheißung, die entscheidende Schnittstelle hin zu Jesus, anvertraut. Gibt natürlich auch noch Positives zu sagen von der Sarah. Wie gesagt, sie hätte ja nicht auch sagen können, sollte Gott gesagt haben, sag doch Gott ab. Verschlungene Pfade, auch im Wesen der Sarah. Und genau dieser Sarah schaut an Sarah des Brunnenschacht. Der sieht aus, wie wenn, als der Araberjunge kam, da ist bloß so ein Riss im Fels, das ist bloß eine Verwerfung. Ach, da geht's weiter. Da sind Zusammenhänge. Der führt ja Wasser. Das ist eine Lebensquelle. Schaut an, Sarah, ein großartiges Bild, das der Prophet Jesaja benutzt hat, dass Gott diese Sarah gebraucht hat zur Segensträgerin. Mir sind vier Dinge wichtig geworden in den letzten Wochen, als ich den Befehl ernst nahm, schaut an, Sarah, des Brunnenschacht, diesen Felsspalt, den Vergessenen. Nummer eins, es ist unseres Gottes Freude und Stolz, aus Leuten etwas zu machen, die sich so vorkommen, als ob Gott überhaupt keinen Wert mehr auf sie legen würde. Unser Gott will zeigen, was er machen kann. Ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt und immer sagt, was ich kann, lasst doch mal sehen, was Gott kann. In unserem Württemberg sind wir gesegnet worden durch den großen Bibelausleger Johann Albrecht Bengel. Ja, ganz Deutschland ist durch ihn gesegnet worden. Als er in Schondorf in der Schule war, schreibt er ins Tagebuch, ich bin bloß wie ein Gräslein, das zwischen den Weinbergmauern aus den Ritzen herauswächst, wie so ein bisschen Unkraut. Aus dem hat Gott den großen Schriftausleger gemacht, der uns die Bibel geöffnet hat. Zu jeder Bibliothek eines rechten Theologen gehört heute Gnomon, dieser Einblick, der Fingerzeig, vor 250 Jahren geschaffen, nicht veraltet. Ist unsere die Freude unseres Gottes, aus Menschen etwas zu schaffen, aus der 88-jährigen Sarah, die gemeint hat, ich bin von Gott vergessen. Flüchtling, in meinem Leben ist auch viel falsch gelaufen. Doch. Wir werden manchmal gefragt, so in unserer Familie, Wie kommt es denn, dass da der Eberhard Busch und der Konrad Eisler und ihr Chefbuch seid? Was ist für ein Segen? Da sagen wir, das ist nicht unser Verdienst. Das Geheimnis unserer Familie ist unsere Großmutter. Was die ihren 42 Enkeln mitgegeben hat, sie hat für die Enkel gebetet, das war so ein Brunnenschacht. Sie hat ganz früh ihren Mann verloren. Er ist von 9 Kindern weggestorben. Die Versorgung nach dem Ersten Weltkrieg war nicht geregelt. Und als sie mit ihrem jungen Johannes, dem späteren Evangelisten und Jugendpfarrer Johannes Busch, in Stuttgart Aufenthalt hatte und damals noch in die Anlagen ging, in denen es damals noch Bäume gab, die noch nicht gefällt waren, aber einer war im Sturm geknickt, von Efeu umgeben, hat die Mutter Johanna Busch gesagt, ich bin so wie ein Baum, wie ein Efeu an diesem Baumstamm. Seit mein Mann gestorben ist, bin ich mit ihm gestürzt. Und jetzt ist vorbei. Und aus dieser Frau, die gemeint hat, Gott hat mich verlassen, er hat mich vergessen. Ich weiß nicht warum, hat Gott etwas, eine Segensträgerin gemacht. Für unser ganzes Land, für unsere Familie. Ist der Spaß unseres Gottes, die Freude. Ich liebe es, Gerechtigkeit zu üben, das Rechte zu tun. Zweite, was mir wichtig wurde, Gott hat eine Gegenparole gemacht gegen das, was wir in der Welt sagen, aus nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Die Gegenparole Gottes heißt, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Dieser Satz taucht in der Abraham- und Sarah-Geschichte auf und wird in der Bibel variiert. Wir kennen es von der Jahreslosung. Alle Dinge sind bei Gott möglich. Nichts ist bei Gott unmöglich. Wo wir in der Welt sagen, es geht doch einfach nicht. Kann Gott etwas machen? Entschuldigen Sie, wenn ich eine Geschichte erzähle aus der württembergischen Historie. Der Philipp Friedrich Hiller schreibt zur Einleitung seines Liederkästchens, man traute mir nichts Rechtes zu, einmal, weil ich ein Schwabe bin und zum anderen ein Dorfpfarrer und zum dritten, weil ich stimmlos gemacht wurde durch Gott. Man traute mir nichts Rechtes zu, aber Gott hat mir manchen Reim ins Herz geschenkt und ich habe ihn niedergeschrieben. Und bis heute sind das die Zentrallieder der Christenheit. Jesus Christus herrscht als König. Wenn ich an mir selbst verzage, tröstet mich noch Gottes Macht, dass ich es im Glauben wage. Einer, der gemeint hat, ich kann nichts mehr, ich bin Schwabe, stimmlos, ich bin nicht mal ein richtiger Pfarrer mehr. Aus dem hat Gott etwas gemacht, weil es ihm Gott Spaß macht. Nichts ist bei Gott unmöglich, auch bei der Sarah nicht, die gesagt haben, wie soll ich noch der Liebe pflegen mit meinem Mann und ein Kind bekommen. Die wusste schon damals, biologisch geht das nicht, aber mein Gott kann. Dritter Gedanke, der mir wichtig wurde, als ich die Sarah angeschaut habe. Wir gehen ja im Augenblick durch Zeiten großer geistlicher Dürre. Wenn man hier auf der Steinbacher Höhe ist, hat man nicht so den Eindruck. Aber wenn man so durchs Land geht, Sie ahnen nicht, wie armselig viele Gottesdienste besucht sind, wie die Kreise klein werden, wie Christen müde werden. Und die Gefahr ist, dass wir sagen, dann werden wir Zisternen graben, die doch kein Wasser geben. Wir müssen auch wie die Welt mit Bildern, mit Fotos, mit Filmen, mit Musik, es muss Remi-Demi sein, dann werden die Leute kommen. Schaut an des Brunnens Schacht, das stille Wasser, das da langsam den Berg hinunterträufelt im Berg, von der Gihon-Quelle zu Siloa-Teich. Ich habe vorher Johann Albrecht Bengel erwähnt. Der hat 20 Jahre lang kommende Theologen unterrichtet in Denkendorf und hat auch immer gedacht, es muss doch möglich sein, dass das richtige Pfarrer werden. Wir müssen doch was unternehmen. Und dann hat ihm Gott gezeigt, durch eine Handvoll dieser Leute, durch 5 Leute, kann es in Württemberg anders werden. Die waren nachher da, der Magnus Friedrich Roos und der Philipp Friedrich Hiller und der Burg. 5 Leute, schwäbische Pietismus, von dem Fachleute heute sagen, der hat unser ganzes Wirtschaftsleben verändert, die ganze Einstellung der Schwaben bis hin zur Kehrwoche. Aber ja, man sagt heute, die Christen müssen öffentlichkeitswirksam sein. Wenn Menschen im Glauben stehen, strahlen sie etwas aus, das öffentlichkeitswirksam wird, braucht man keine Programme machen. Das stille, sanfte Laufen des Brunnens in dem Brunnenschacht. Wir sollten nicht von großen Zisternenbauten etwas erwarten. Was wir schaffen, hört mir zu, ihr, die nach Gerechtigkeit tracht, ihr das Rechte tun wollt. Schaut auf Sarah, diese arme Frau mit den verschlungenen Wegen ihres Lebens. Und ich habe sie zur Segensträgerin gemacht. Ich habe auch ihre Fehler gesehen, ihre Eigenheiten. Ja, aber ich wollte etwas aus ihr machen. Letzter Gedanke. Die Sarah hat nicht nur gelacht, dort als sie an der Zeltwand gelauscht hat, sondern als sie schließlich den Sohn herzte, die alte Frau, die den eigenen Sohn herzte, hat gesagt, Gott hat mir ein Lachen zubereitet, dass ich, die Frau Abrahams, ein Kind stillen sollte. Die staunende Freude, was Gott möglich macht, ein Lachen zubereitet. Ich habe denken müssen an das Wort, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen. Ihr Mund wird voll Lachen sein. Es ist gut, dass Gott bis heute unseren Augen etwas verbirgt, was er aus den Spuren unseres Lebens macht. Wir würden sonst stolz werden auf uns, und dabei macht es der Herr. Der sterbende Graf Zinzendorf hat einmal gesagt, ich wäre irre, wenn ich nicht wissen würde, dass die Gemeinde Jesu besteht weithin aus Lazarettkranken, aus merkwürdigen Leuten und aus Menschen, die in den Augen der Welt wie Unkraut aussehen. Ich wäre irre, wenn ich die perfekte Gemeinde schaffen wollte. Die Gemeinde Jesu ist das Lazarett unseres Gottes. Aber als er im Sterben lag, hat er zu dem Mitarbeiter Nitschmann, der neben ihm stand, gesagt, Nitschmann! Als wir die ersten Sendboten hinausgesandt haben zu den Heiden, haben wir es kaum für möglich gehalten, dass bei den Eskimos und in Afrika und in Indien Erstlinge gibt es Herrn Jesus. Nitschmann, und was gibt es jetzt für eine formidable Karawane vor dem Thron unseres Herrn Jesus? Seht ihr das Lachen? Das habe ich aber im Leben nicht gedacht, dass das bei meinem armseligen Wirken herauskommen kann. Dann wird ihr Mund voll Lachen sein, ihre Zunge voll Rühmens. Der Herr hat Großes an uns getan, nicht bloß durch uns, sondern da werden wir staunen, was unser Gott aus uns Lazarettkranken, aus uns merkwürdigen Leuten, aus uns, die wir wie Unkraut aussehen in den Augen der Welt, erst noch machen wird. Jetzt dürfen wir mit diesem Gott reden. Herr, du ewiger Gott, du Vater unseres Herrn Jesus, du hast durch diese Kette der Geschlechter, zu der auch die Sarah und der Abraham gehörten, deinen Segen hineingegeben in unsere bedürftige Welt voller kranker, merkwürdiger, eckiger Leute, die wir immer meinen, wir müssten selber der Gerechtigkeit nachjagen. Lass uns doch begreifen, dass du bereit bist, Großes an uns zu tun. Du hast dauernd den Meißel in der Hand und möchtest gern aus unserem Leben ein Kunstwerk machen, solange es noch Zeit ist. Gib, dass wir bereit sind dazu. Amen.